Guten Morgen, schön euch zu sehen, alle die ihr da seid und auch schön, dass ihr zuschaut, die ich nicht sehen kann, ob heute oder vielleicht irgendwann später. Das Thema heute, das wir anschauen, das ist zwei Töchter und ein Retter. So, das sind zum Vorschau. Da haben wir es. Zwei Töchter und ein Retter ist das Thema für heute. Und ich möchte mit euch den Bibeltext dazu vorlesen. Und wie letztes Mal möchte ich euch auch jetzt bitten, wieder dafür aufzustehen, einfach um uns wieder neu ins Bewusstsein zu rufen, dass die Bibel das Wort Gottes ist und wenn die Bibel vorgelesen wird, dass Gott spricht. Und ja, wenn ich predige, dann kann ich an einem Moment der Predigt ganz sicher sagen, jetzt redet Gott und das ist, wenn ich die Bibel vorlese. Die Bibelstelle von heute, Matthäus 9, Vers 18 bis 26. Und als er, das ist Jesus, dies mit ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher, fiel vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Und Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Und siehe, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, trat von hinten herzu und rührte den Saum seines Gewandes an. Denn sie sagte bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und die Frau war geheilt von jeder Stunde an. Als nun Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Pfeifer und das Getümmel sah, spricht er zu ihnen, entfernt euch, denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Als aber die Menge hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff ihre Hand, und das Mädchen stand auf. Und die Kunde hiervon verbreitete sich in jener ganzen Gegend. Danke. Ich möchte auch gern beten, noch zum Anfang. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für das gewaltige Privileg, das wir haben, dass wir hier zusammen sein können, um aus deinem Wort zu hören, um von dir zu hören, Herr, dass wir dich zusammen anbeten dürfen, von dir lernen können, dich loben können, Herr. Danke, dass wir das auch von zu Hause aus machen können, durch das Internet. Und ich möchte dich jetzt besonders bitten, dass du mich führst und leitest, dass die Worte, die heute gesprochen werden, deine Worte sind. Herr, schenk mir ein demütiges Herz und lass das, was nicht von dir ist, zu Boden fallen. Herr, öffne uns die Herzen für deine Worte und deine Wahrheit. Und Herr, arbeite du an uns durch dein Wort, dass wir immer mehr erkennen dürfen, wer du bist, wie du bist, dass du unser Retter bist in Ewigkeit. Gepriesen sei dein Name. Amen. Ich kann mich noch an eine Situation auf der Arbeit erinnern, wo ich mit Kollegen geblödelt habe. Das ist jetzt keine besondere Leistung. Ich blödel recht viel mit meinen Kollegen. Wer mich besser kennt, weiß, dass ich viel zu oft Blödsinn sage. Ich halte mich hier vorne sehr zurück. Aber als wir scherzten und Witze gemacht haben und es lustig hatten, da kam auf einmal ein Arbeitskollege dazu und sagte uns, dass ein Bewohner gerade eben gestorben war. Die zuvor lustige und fröhliche Atmosphäre war auf einmal drückend. Und im ersten Moment herrschte betretenes Schweigen. Wir waren alle still. Ich kann mich da vor allem an das paradoxe Gefühl erinnern, das ich hatte. Dieses Schuldgefühl, dass ich gerade eben gut gelaunt war und Spaß hatte, während nur ein paar Meter weiter in einem Zimmer eine Person starb. Das war ein sehr seltsames Gefühl. Und wir wussten nicht genau, wie wir damit umgehen sollten. Jesus und seine Jünger scheinen in unserem Text in eine ähnliche Situation zu kommen. Sie sitzen bei Matthäus und essen. Um ihn herum viel Trubel, wahrscheinlich viel gute Laune, Freude, eine angenehme Atmosphäre. Wenn die Leute zum Essen zusammenkommen, da ist ja meistens lustiger als bei einer Besprechung. Und diese Laune, diese Atmosphäre, die wurde auch nicht dadurch getrübt, dass die Pharisäer kamen und ihn herausforderten, warum Jesus denn mit Zöllnern und Sündern aß. Jesus hat sie da zurechtgewiesen und das passte. Die Situation wurde wahrscheinlich auch nicht dadurch getrübt, dass die Jünger des Johannes kamen und fragten, wieso Jesus Jünger nicht fasteten, sie aber schon. Jesus beredete sich mit ihm und er sagte ja sogar, dass die Hochzeitsgäste nicht trauern müssen, weil wenn der Bräutigam da ist, oder nicht trauern sollten, wenn der Bräutigam da ist. Und genau dann, als Jesus das sagt und darüber spricht, dass die Hochzeitsgäste nicht trauern sollen, wenn er da ist, da kam der Synagogenvorsteher Jairus zu ihm, um ihn anzuflehen, voller Trauer. Jairus war ein angesehener Mann. Viele, wenn nicht sogar alle in diesem Ort kannten ihn. Er war der Vorsteher der Synagoge. Und dieser Mann, der kommt herein und er wirft sich verzweifelt vor Jesu Füße. Er fleht ihn an um die Rettung seiner Tochter, die sterbenskrank ist. Womöglich wurde es auch hier ganz still. Womöglich herrschte auch hier betretenes Schweigen. Gerade eben hatte Jesus noch davon gesprochen, dass keiner trauern sollte, wenn er da ist. Und jetzt liegt der Inbegriff von Trauer vor seinen Füßen. Wie geht Jesus damit um? Revidiert er seine zuvor getätigte Aussage? Sagt er, okay, ja, das habe ich gesagt, aber eigentlich habe ich so gemeint? Nein, Jesus bleibt seiner Aussage treu. Er ist sowohl Mensch als auch Gott. Und sein Wort ist, weil er ganz Gott ist, wahr und wahrhaftig. Was Jesus sagt, das ist so. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich und ich denke, viele andere von uns, wir sind schnell dazu bereit, unseren Aussagen noch Fußnoten dazuzufügen, wenn wir merken, das, was ich gesagt habe, das passt nicht ganz mit dem, was als nächstes passiert. Ich merke das in der Physiotherapie oft, wenn ich zum Beispiel sage, ja, die Behandlung, die hilft super. Und dann tut's mehr weh und dann sage ich, ja, das heißt, in dem Fall hast du die Behandlung falsch gemacht oder da war noch was dabei, das halt das Ganze revidiert hat. Aber Jesus, er ist sich darüber im Klaren, wenn er etwas sagt, welche Tragweite seine Worte haben. Er weiß ganz genau, was er sagt. Und Jesus sagt nichts leichtsinnig oder leichtfertig. Und in unserem Abschnitt zeigt er deswegen auch, dass das, was er den Jüngern des Johannes sagt, dass die Hochzeitsgäste nicht trauern sollen, wenn der Bräutigam da ist, dass es stimmt, dass es eine wahre Aussage ist. Jesus zögerte nicht, sondern er stand auf und ging mit Jairus mit. Dabei heilt er, wie wir gerade im Text gelesen haben, unterwegs auch noch die blutflüssige Frau, bevor er überhaupt zur Tochter des Jairus kommt. Und im Laufe der Predigt möchte ich deswegen diese Predigt in zwei Hälften unterteilen, in denen ich mit euch jeweils über eine Tochter nachdenke, deswegen zwei Töchter und ein Retter. Zuerst die Tochter Gottes, die Frau, die blutflüssige Frau, die aus Glauben handelte. Wieso Tochter Gottes? Weil Jesus sich zu ihr wendet und sagt, meine Tochter. Und dann in der zweiten Hälfte werden wir die Tochter des Jairus anschauen, die durch den Glauben des Vaters gerettet wurde. Gehen wir also gleich zum ersten Punkt. Matthäus schreibt nicht viel über diese Frau hier im Text. Seine Evangeliumskollegen Markus und Lukas, die schreiben deutlich mehr, die sind viel ausführlicher. Von Matthäus wissen wir nur, dass diese Frau 12 Jahre lang blutflüssig war. Viel mehr sagt er gar nicht. Das heißt, das bedeutet, dass sie ungefähr zur gleichen Zeit, als das Mädchen, als die Tochter von Jairus geboren wurde, dass sie ungefähr zu der Zeit ihre Regelblutung bekam und diese dann nicht mehr aufgehört hatte, bis zu diesem Tag. Wir wissen nämlich aus den Parallelstellen, dass die Tochter von Jairus 12 Jahre alt war. Matthäus selbst sagt das nicht. Er hält sich überhaupt sehr kurz. Ihm ging es nicht so sehr um die Details dieser Geschichte, sondern um den Zusammenhang, in dem dieser Bericht steht. Ich möchte mir aber im Laufe der Predigt, weil ich etwas mehr Zeit habe, als Matthäus für diesen Abschnitt veranschlagt hat, möchte ich mir die Freiheit nehmen, etwas mehr Details auszugraben, um dann hoffentlich diesen Zusammenhang besser verständlich machen zu können. Ich hoffe, es gelingt mir. Und wenn nicht, dann verzeiht mir das. Lest dann einfach die Bibel nochmal. Von vorn bis hinten. Gehen wir zuerst zum Ereignis selbst. Von Matthäus wissen wir, wie gesagt, nicht viel. Aber ich möchte die Verse nochmal vorlesen, einfach damit wir ungefähr etwas zum Anhalten haben. Und siehe, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, die trat von hinten herzu und rührte den Saum seines Gewandes an. Denn sie sagte bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Wenn man diese Verse über das Ereignis liest, dann bekommt man fast den Eindruck, dass die Frau sich da von hinten angeschlichen habe, um den Zipfel von Jesus' Gewand zu berühren und dann schnell wieder wegzulaufen und vielleicht hoffentlich gesund zu werden. Jesus hat sie aber erwischt, er hat sie vielleicht gerade in dem Moment umgedreht, hatte Mitleid und hat sie aufgrund ihres Glaubens mit seiner großen Macht gerettet. Und ein Stück weit stimmt das, bestimmt. Irgendwo sind da auch Elemente drin, die so sind, sonst würde das da nicht stehen. Aber tatsächlich bot sich da ein größeres, ein anderes Bild an. In Markus 5 lesen wir nämlich, also falls ihr die Parallelberichte lesen wollt, nebenher Markus 5 und Lukas 8. In Markus 5 lesen wir, dass Jesus aufstand und Jairus begleitete. Und es folgte ihm eine große Menge nach und bedrängte ihn. Jesus war also umgeben von einem ganzen Haufen Leute. Da waren ganz viele Menschen. Aus Markus wissen wir, dass die schon auf ihn gewartet haben, als er über den See gefahren ist und zu Matthäus zum Essen kam. Es folgte Jairus und ihnen beiden eine gewaltige Traube an Menschen. Und jeder von diesen Menschen wollte Jesus sehen, jeder wollte ihn hören, jeder wollte ihn berühren. Jeder hatte irgendein Anliegen oder irgendeine Sehnsucht, die sie ihm vorlegen wollte. Manche waren wahrscheinlich nur schaulustig. Angeschlichen hat sich die Frau also wahrscheinlich nicht, es war gar kein Platz zum Anschleichen da. Aber trotzdem merken wir, dass sie versuchte, nicht aufzufallen. Sie wollte Jesus von hinten berühren, sie kam nicht von vorne. Die Frau war nach dem mosaischen Gesetz unrein. Eine Frau war, so besagt es das Gesetz des Mose, wenn sie ihre Regelblutung bekam, unrein, bis die Regelblutung vorbei war und dann noch ein paar Tage drauf. Und wenn die Regelblutung länger dauerte, so war die Frau während der gesamten Zeit dieser Blutung unrein. Das heißt, diese Frau war seit 12 Jahren unrein, weil die Blutung nicht mehr aufgehört hatte. Und das bedeutete, dass jeder Mensch, der sie berührte, oder jeden Menschen, den sie berührte, jeder Mensch, den sie berührte, der und die und den, dass dieser Mensch auch unrein wurde. Jede Person, die mit dieser Frau in Berührung kam, wurde unrein. So stand es im Gesetz. Und eine solche Person sollte sich seine Kleider waschen und sollte sich selbst waschen und galt dann auch bis zum Abend dieses Tages als unrein. Und das galt nicht nur für Menschen, sondern auch für alle Gegenstände, auf denen sie saß oder auf denen sie lag. Auch diese Gegenstände waren unrein. Und wenn irgendjemand diese Gegenstände berührte, war er auch unrein, es sei denn, er wusch sich und wusch seine Kleider und wartete bis zum Abend. Man kann sich also sehr gut vorstellen, dass die Menschen sie mieden, dass keiner von ihr berührt werden wollte und dass sie es auch sich davor hütete, Menschen zu berühren. Sie war nicht ansteckend, aber sie wurde dennoch so behandelt. Und das Vorhaben, Jesus zu berühren, wäre in dem Moment gescheitert, wo sie aufgefallen wäre. Es wäre dann gescheitert, wenn jemand sie gesehen hätte und gesagt hätte, du darfst hier nicht sein. Und trotzdem war es ihr so wichtig, Jesus zu berühren. Denn sie sagte bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand berühren kann, dann bin ich geheilt. Ich glaube nicht, dass es sich bei dieser Frau, bei diesem Wunsch, Jesu Gewand zu berühren, um eine verzweifelte Form des Aberglaubens handelte. Warum glaube ich das nicht? Weil Jesus es nicht glaubte. Denn als er sich umdrehte, sagte er zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Also es war mehr dahinter. Und das zeigt sich auch im Ansatz zumindest in den Berichten von Markus und Lukas. Denn dort heißt es, dass sie ihr gesamtes Geld, all ihr Kapital dafür aufgewandt hat, sich von Ärzten behandeln zu lassen. In Markus heißt es gar, dass sie von vielen Ärzten viel erlitten hat. Aber nichts hatte ihr geholfen. Es ist sogar schlimmer geworden. Damals gab es nicht nur Ärzte, es gab auch Wunderheiler damals. Und Aberglauben gab es auch. Aber sie wollte davon nichts wissen. Es steht explizit drin, dass sie sich nur an Ärzte gewandt hat. Abergläubisch scheint sie nicht gewesen zu sein. Und das sehen wir auch an ihrem Gedanken, den sie hatte, um Jesus zu berühren, der sowohl im Matthäus als auch im Markus-Evangelium steht. Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt oder so werde ich geheilt. Da ist kein Vielleicht dabei, da ist kein Vielleicht werde ich gesund, wenn ich ihn nur berühren könnte. Die Frau ist davon überzeugt, dass die Berührung des Gewandes des Herrn gesund macht. Sie hörte von Jesus und sie glaubte. Sie bedeckte sich also, drängte sich von hinten durch die Masse hindurch. Keiner würde auf sie achten. Wieso auch? Jesus ist da. Sie brauchte auch nur eine Hand durch die Menge hindurchzuschieben, um nur den Saum des Gewandes zu berühren. Sie musste nicht mal bis Jesus kommen. Außerdem waren so viele Fremde aus den Nachbarorten da. Keiner würde sie bemerken. Keiner würde sehen, dass sie da war. Keiner würde merken, dass irgendjemand sie berührt hätte. Sie wollte Jesus nur berühren, sich dann umdrehen und gehen. Aber nicht mit Jesus. Jesus bleibt stehen. Er hat sie bemerkt. Jesus merkte, das sehen wir in den anderen Evangelienberichten, dass eine Kraft von ihm ausging. Und wie sollte er nicht? Wir können von Gott nichts nehmen, das er uns nicht gegeben hat. In unserem Text wendet sich Jesus direkt an die Frau. In Markus und Lukas sehen wir, dass er zuerst fragt, wer ihn denn angerührt hat. Wer hat mich angerührt? Und die Jünger fragen ihn in Markus 5 zurecht, wieso Jesus diese Frage stellt. Er wird von allen Seiten bedrängt und geschoben und gerüttelt und berührt. Viel sinnvoller wäre die Frage, wer hat mich nicht berührt? Aber Jesus fragt, wer hat mich angerührt? Eine seltsame Frage, aber die Frau weiß sofort, dass sie gemeint ist. In Lukas 8 lesen wir, wie sie zitternd und voller Furcht vor Jesus kam und vor dem ganzen Volk erklärte, wer sie war und wieso sie Jesus berührt hatte und dass sie bei der Berührung sofort gesund geworden war. Die Frau gesteht vor aller Welt, vor allen Menschen um ihr herum, dass sie unrein war und sie gesteht vor aller Welt, was sie getan hat. Die Brisanz des Ereignisses, die Brisanz ihres Verhaltens. Kein Wunder, dass sie vor Furcht zitterte. Allein die plötzliche Heilung muss sie überwältigt haben. 12 Jahre lang blutet sie und auf einmal ist sie gesund. Und dann muss sie vor allen Menschen auch noch erzählen, dass sie sich so gegen alle versündigt hat, dass sie alle in die Gefahr der Unreinheit gebracht hat. Sie zittert und sie fürchtet sich. Aber Jesus weist sie nicht zurecht. Er sagt, sei getrost, meine Tochter. Dein Glaube hat dich gerettet. Und damit macht er nicht nur ihre Schuld öffentlich, sondern er macht auch ihre Heilung öffentlich. Und er macht die Reinigung öffentlich. Die Frau ist kein Außenseiter mehr. Kommen wir zum zweiten Punkt. Die Anwendung für uns. Es scheint etwas befremdlich, wenn man das so liest, dass die Frau alles offenlegen musste. Sie war jetzt gesund. Wieso musste dann auch noch sagen, wieso sie gekommen ist? Jesus hätte es ja dabei belassen können. Aber es steckt mehr dahinter. Für Matthäus ist genau dieser letzte Satz von Jesus an die Frau ausschlaggebend und grundlegend wichtig. Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und das ist, so glaube ich, der Zusammenhang, der dem Matthäus auch wichtig ist in diesem Text. Der Grund, der liegt im vorangegangenen Text, den letzte Woche der Christoph bepredigt hat. Jesus hatte gesagt, dass man keinen Lappen aus altem Tuch auf ein neues Kleid nähen kann, da der Flicken abreißt und der Riss im Kleid nur noch größer wird. Natürlich hätte er die Frau auch einfach gehen lassen können, in dem Wissen, dass sie durch ihn gesund geworden wäre. Sie hätte ihn ihr Leben dafür gepriesen, ihr Leben lang. Natürlich hätte er das machen können. Aber, wie wir aus dem Gespräch von Jesus mit den Pharisäern wissen, mit den Schriftgelehrten, Jesus ist nicht primär gekommen, um Kranke gesund zu machen, sondern um Sünder zu retten, um Sünder zur Buße zu leiten. Und das wollte er bei dieser Frau auch tun. Er wollte es nicht nur bei der körperlichen Heilung belassen, sondern er wollte die Seele heilen. Es reichte nicht, Jesus von hinten zu berühren. Sie musste sich ihm ganz hingeben, mit all ihrer Schuld, mit all ihrem Versagen, mit ihrer ganzen Vergangenheit. Sie sollte nicht nur einen Flicken erwarten, sondern Jesus wollte sie ganz und gar neu machen. Und das ist die große Gnade, die uns in Jesus gegeben hat, die uns in Jesus gegeben ist. Jeder Mensch, jeder Einzelne ist unrein, von Natur aus. Keiner ist ohne Sünde. Es gibt keinen Menschen ohne Sünde. Es gibt keinen, der ohne Schuld vor Gott dasteht. Aber Jesus will uns reinigen. Er will uns heilen. Er will das jedoch nicht nur zum Teil tun, sondern ganz. Er will alles. Er heilt nicht nur, er macht neu. Und wir können nicht erwarten, zu Jesus zu kommen, seinen Segen und seine Vergebung zu erhalten und dann wieder in die weite Welt zu ziehen, wegzugehen und zu sagen, danke, war schön, mir geht's jetzt besser. Nein, Jesus will alles von uns. Er will uns ganz. Wir können nicht erwarten, oberflächlich Schuld zu bekennen, nur um dann im nächsten Moment die gleiche Schuld wieder zu begehen. Nein, er will, dass wir unsere Schuld einsehen, dass wir unsere Schuld bekennen und dass wir ihn als Herrn, als Gott, als Erlöser und als Retter anerkennen. Jesus ist unser Wohltäter, aber er ist nicht nur unser Wohltäter. Jesus ist unser Herr, unser Retter. Er macht alles neu. Jesus flickt nicht nur, Jesus macht alles neu. Und Jesus hat die Vollmacht dazu. Im alten Bund war es so, dass alles unrein wurde, wenn es mit etwas Unreinem in Berührung kam. Es ist alles, was die Frau berührte, wurde unrein. Alles, was sündhaft war und etwas berührte, wurde unrein. Bis auf ganz wenige Ausnahmen. Alles, was mit Gottes absoluter Heiligkeit zu tun hatte, konnte reinmachen. Der Brandopferaltar zum Beispiel. Da steht im Gesetz des Mose, alles, was den Brandopferaltar berührt, wird bei Berührung heilig. Oder das Sündopferfleisch oder das Friedensopferfleisch. Alles, was dieses Fleisch berührt, wird rein und heilig. Oder wir sehen es in der Vision oder dem Erlebnis, das Jesaja hatte vor Gottes Thron, wo er sagt, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Und der Engel kommt und berührt seine Lippen mit den feurigen Kohlen des Altars Gottes. Und seine Lippen werden bei der Berührung rein. Wenn Gott selbst es zulässt oder zuließ, dann macht er die Begegnung mit seinem Allerheiligsten rein. Die Berührung mit dem, was seine Heiligkeit innehält, macht er rein. Sünde und Unreinheit ist so abstoßend, so vernichtend, dass alles dadurch korrumpiert und alles dadurch mit sich gezogen wird. Aber Gott selbst ist in seiner Heiligkeit und Herrlichkeit weit über unsere Sünde und Verdorbenheit und Unreinheit erhaben. Es gibt nichts, das wir ihm entgegenwerfen könnten an Sünde, das seine Heiligkeit unrein machen würde. Es passiert genau das Gegenteil. Und als Gott der Sohn selbst Mensch wurde und auf die Erde kam, da war er der Heilige da und auch er reinigte durch seine Berührung. Er heiligte durch seine Berührung. Die Frau glaubte und sie berührte den Heiligen und wurde geheilt. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus reinigen und heilen kann? Glaubst du, dass Jesus die Macht hat, dich von all deiner Schuld und Sünde zu reinigen, dir zu vergeben und dich zu erlösen? Dann geh zu ihm, geh jetzt zu ihm mit deiner Schuld und bekenne sie. Bekenne deine Sünde. Es ist keiner ohne Sünde. Und Jesus kennt dein Herz. Du hast ihm ja nichts zu verbergen. Du kannst nichts verlieren, aber du kannst alles gewinnen. Deswegen steht auch geschrieben, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wenn du deine Sünden bekennst und dich Jesus als Herrn und Retter hingibst, dann wird er dich reinigen, er wird dich heiligen, er wird dich erlösen, er wird dich neu machen, ganz neu, so wie die Frau. Und er wird dann zu dir sagen, so wie zu der Frau, meine Tochter, mein Sohn, dein Glaube hat dich gerettet. Kommen wir zum nächsten Teil der Predigt, die Tochter des Jairus. Und vielleicht ist es etwas unfair, jetzt zwischen Gottes Tochter und Tochter des Jairus zu unterscheiden. Es hat nichts damit zu tun, dass ich glaube, dass die Tochter des Jairus nicht schlussendlich auch eine Tochter Gottes war. Ich weiß es nicht, aber ich nehme nur die Titel, die da im Text sind, und damit können wir uns dann ein bisschen leichter merken, was gesagt wurde. Betrachten wir also jetzt das Ereignis des Jairus. Jairus kommt, wie wir schon gesehen haben, völlig aufgelöst zu Jesus. Damit hat unser Text angefangen. Lesen wir nochmals den Einstieg. Und als er, Jesus, dies mit den Jüngern des Johannes redete, siehe, da kam ein Vorsteher, fiel vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Gleich zu Beginn fällt wieder ein Unterschied auf zu Markus und Lukas, falls ihr es wisst oder gelesen habt. In den anderen beiden Evangelien ist die Tochter von Jairus noch nicht gestorben, als Jairus zu Jesus kommt. Warum? Erst nach der Heilung der blutflüssigen Frau kommen ein paar Angestellte oder Freunde des Jairus, um zu sagen, deine Tochter ist soeben gestorben. Matthäus fasst das Ganze zusammen. Ihm ist das wichtiger, den Zusammenhang zu betonen, den ich wieder versuche, dann herauszuarbeiten. Für seine Berichterstattung ist der Sterbeprozess selber nicht so wichtig. Für Matthäus ist wichtig, dass das Mädchen bei der Ankunft tot ist, dass die Ausgangslage denkbar ungünstig, aussichtslos ist, dass es keine Hoffnung mehr gibt, menschlich gesehen. Das ist Matthäus wichtig. Und Jesus geht jetzt mit diesem verzweifelten und niedergeschmetterten Vater mit. Und für den Vater drängt die Zeit offensichtlich. Aus Markus und Lukas wissen wir, dass die Tochter noch atmet, aber eben im Sterben liegt. In Markus 5 bittet Jairus den Herrn, dass er ihr die Hände auflegt, damit sie am Leben bleibt. Die gleiche Bitte übrigens, wie auch bei Matthäus steht, nur dass Matthäus hier den tatsächlichen Zustand des Mädchens vorgreift. Jairus glaubt, dass Jesus helfen kann, aber eben der Tod ist, wie für uns alle, die letzte Grenze, eine natürliche Grenze. Und während Jesus jetzt Jairus nachgeht, drängt eine gewaltige Menge auf sie ein, das wissen wir schon. Und Jairus muss sich wahrscheinlich enorm zusammenreißen, weil es einfach nicht schnell genug geht. Ständig, wenn Jesus einen Schritt nach vorne macht, wird er zur Seite gedrängt oder muss stehen bleiben, weil wieder einer von vorne kommt und sich ihm in den Weg stellt. Seine Tochter liegt im Sterben. Die letzte Hoffnung ist Jesus und es geht so langsam. Und er kommt kaum durch die Menschenmenge hindurch. Jairus sieht vielleicht in der Ferne schon das Dach seines Hauses, ist nur zwei Straßen weiter. Und plötzlich bleibt Jesus wieder stehen. Es geht einfach nicht weiter. Und jetzt fragt er auch noch, wer ihn berührt hat. Was soll das? Meine Tochter liegt im Sterben. Wieso hat Jesus dafür noch Zeit? Wieso jetzt? Wieso nicht nachher? Die Leute sind nachher auch noch da. Meine Tochter ist nachher tot. Jairus muss zusehen, wie Jesus diese Frau heilt. Und unter anderen Umständen hätte er sich sicher gefreut, dass eine Person, die schon so lange krank ist, endlich wieder gesund sein darf. Dass eine Person, die so lange ausgeschlossen war, endlich wieder Gemeinschaft mit der Gemeinde haben darf. Aber heute freut er sich nicht. Heute sieht er nur noch die Lebenszeit seiner Tochter wie Sand durch die Finger rinnen. Und tatsächlich, in Markus lesen wir, dass während Jesus noch mit der Frau redet, er hat noch nicht mal fertig geredet, da kommen etliche der Leute des Obersten der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Meister weiter? Es ist vorbei. Die Welt von Jairus bricht zusammen. Jesus aber sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Glaube nur. Jairus, der bereits im Glauben zu Jesus kam, lässt ihn gewähren. Er hätte ihn jetzt auch abwehren können. Er hätte sagen können, ach komm, sie ist tot. Lass bleiben. Danke, aber ist gut. Aber er hört auf Jesus. Jesus geht weiter. Jesus nimmt Petrus, Jakobus und Johannes mit und sie gehen. Und am Haus angekommen, da wartet schon die Trauergesellschaft und sie ist da. Es war damals so, dass wohlhabende Juden eine Trauergesellschaft bekommen haben, die trauerte, wenn das Kind oder ein Angehöriger der Familie gestorben ist. Je wohlhabender der Jude, umso größer die Trauergesellschaft. Bei Jairus wird wahrscheinlich eine sehr große Trauergesellschaft da gewesen sein. Es war also offiziell. Die stehen alle schon da, sie pfeifen schon, sie heulen schon. Das Kind ist tot. Viel offizieller wird es nicht mehr. Und auch die Gesandten hatten es ja schon gesagt, das Kind ist tot. Und damit die Trauergesellschaft überhaupt rauskommt, musste ja die Mutter hinausgehen und sagen, das Kind ist tot. Viel toter wird ein Mensch nicht mehr. Aber Jesus sagt, das Mädchen ist nicht tot. Wie kann er das tun? Wie kann Jesus sagen, das Mädchen ist nicht tot, es schläft nur? Die Trauergesellschaft, sie lacht Jesus aus. Sie wissen es ja. Aber Jairus ist nicht zum Lachen zumute. Und Jesus auch nicht. Er treibt zuerst alle Leute aus dem Haus. Der Lärm muss weg. Die Trauergesellschaft muss weg. Und dann nimmt er den Vater und die Mutter und seine drei Jünger, die er mitgenommen hat, mit in das Zimmer des Mädchens. Und dann steht in Markus 5, und er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm, Talita kumi. Das heißt, Mädchen, steh auf. Und jetzt passiert das Unfassbare. Das Mädchen steht auf. Die Tochter lebt. Jesus hatte das Mädchen wieder zum Leben erweckt, sehr zum Erstaunen der Eltern und natürlich zur gewaltigen Freude. Kommen wir wieder zum zweiten Punkt der zweiten Hälfte. Es gibt ein paar Unterschiede zwischen dem Umgang Jesu mit der blutflüssigen Frau und mit der Tochter des Jairus. Die Frau kam, um Jesus zu berühren. Jairus ging zu Jesus, damit Jesus kommt, um die Tochter zu berühren. Die Frau erhielt von Jesus die tröstenden Worte, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Jairus bekam in unserem Text keine Worte von Jesus. Aber erhielt von Jesus die Worte, fürchte dich nicht, glaube nur, in Markus. Beide, sowohl die Frau als auch Jairus, treten voll Vertrauen zu Jesus im Glauben, dass er heilen kann. Aber beiden geht es anders. Während die Frau eine sofortige Heilung erfährt, muss Jairus zuerst erfahren, dass seine Tochter gestorben ist. Aber Matthäus deutet durch seinen Zusammenhang an, dass Jairus darin seinen Glauben nicht verloren hatte. Denn in Matthäus sagt Jairus, meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Damit zeigt Matthäus, wie der Glaube von Jairus wirklich war. Jairus' Tochter ist anders als die blutflüssige Frau, die jetzt dann nicht mehr blutflüssig ist, ist sie nicht in der Lage, Jesus zu berühren. Sie ist gestorben. Sie ist auch nicht in der Lage, zu Jesus zu kommen. Sie ist tot. Aber Jesus kommt zu ihr auf Bitten des Vaters. Aber Jesus zögert. Er lässt sich aufhalten. Und dasselbe tut er immer wieder mal. Sehr eindrücklich tut er das bei bei Lazarus, wo Maria und Martha ihn rufen lassen, weil Lazarus sterbenskrank ist. Und Jesus wartet so lange, dass er erst dann ankommt, wenn Lazarus schon 4 Tage tot ist. Das macht er ganz absichtlich. Und dann erweckt er Lazarus auch zum Leben, für alle, die die Geschichte nicht kennen. Das Mädchen ist noch nicht so lange tot wie Lazarus. Aber wir kommen nicht umhin zu sehen oder zu denken, dass Jesus sich absichtlich Zeit lässt. Wir wissen aus anderen Berichten, dass Jesus die Macht hat, eine Menge so zu teilen, dass er einfach durchgehen kann. Und hier lässt er sich aufhalten. Er will das Mädchen nicht nur heilen. Er will sie vom Tod auferwecken und damit zeigen, dass er die Macht hat, vom Tod zu retten. Und dazu ist Jesus ja auch gekommen. Er ist gekommen, um uns vom Tod zu erlösen, den Tod zu besiegen. Wir haben vorhin schon gehört, jeder Mensch ist von Natur aus Sünder. Das haben wir bei der blutflüssigen Frau festgestellt. Jeder Mensch ist von Natur aus dem Tod verfallen. Paulus schreibt in Römer 6, Vers 23, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Wer sündigt, der muss sterben. Da gibt es keinen Ausweg. Es geht nicht anders. Die Sünde, die in uns ist, die beraubt uns des ewigen Lebens und über kurz oder lang beraubt sie uns auch des gegenwärtigen Lebens. Ich persönlich kenne keinen Menschen, der nicht schon gestorben ist oder der nicht wahrscheinlich sterben wird. Wobei, wenn ich euch so anschaue, ich will es nicht sagen. Ich weiß nicht, was der Herr noch vorhat. Aber grundsätzlich sind wir alle unter dem Tod zusammengefasst. Doch indem Jesus für unsere Schuld und Sünde am Kreuz gestorben ist und die Sünde mit seinem eigenen Blut bezahlt hat und uns freigekauft hat von dem Fluch der Sünde und uns erlöst hat von dem Tod, können wir im Glauben auch vom Tod bewahrt werden. Und deswegen schreibt Paulus in diesem Vers 23 in Römer 6 weiter, dass zwar der Lohn der Sünde der Tod ist, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und das ist gewaltig. Das ist etwas Unfassbares. Und dieses Mädchen, diese Tochter von Jairus, durfte als Vorbild davon gelten und hatte einen Vorgeschmack dieser Herrlichkeit in der Ewigkeit. Gott selbst hat deine Schuld bezahlt, damit du durch Glauben Vergebung und Heilung und Rettung und ewiges Leben erhalten darfst. Und deswegen heißt es auch in Epheser, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Jesus hat den Tod besiegt und bietet jedem, der sich zu ihm wendet und an ihn glaubt, das ewige Leben. Und er gibt es. Er bietet es nicht nur, er gibt es. Aber wie es sich mit dem Tod nun mal so verhält, ist die Aktionsfähigkeit eines Toten ziemlich eingeschränkt. Und daher greift Jesus hier bei diesem Mädchen selbst ein. Er steht nicht vor dem Mädchen und wartet, bis sie ihn berührt, bis sie seine Hand nimmt. Sondern Jesus nimmt die Hand und sagt, Mädchen, steh auf. Und das Mädchen folgt. Das Mädchen ist seiner Aufforderung gehorsam. Wenn Jesus zum ewigen Leben rettet, dann zieht er uns und er bringt uns zur Rettung. Und das ist, was die Bibel auch Wiedergeburt nennt. So wie der neue Wein in neue Schläuche muss, was der Christoph letzten Sonntag gepredigt hat, damit diese Schläuche nicht unter dem neuen Wein zerbersten, so müssen auch wir neu werden. Wir müssen eine neue Schöpfung werden, durch Gottes Gnade neu gemacht, damit wir Jesus und das ewige Leben, sein Evangelium aufnehmen können und in Ewigkeit nicht mehr vergehen. Denn niemand, so sagt es Jesus selbst, kann in das Reich Gottes kommen, es sei denn, er ist von Neuem geboren. Und das ist das, was der Herr schenkt. Jesus steht da. Und er streckt die Hand aus und er sagt, heute, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Tut Buße, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Fürchte dich nicht, glaube nur. Kind, steh auf. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Und er gibt dir das ewige Leben in Überfluss. Bei Jesus gibt es Leben in Überfluss. Bei ihm gibt es Heiligung und Heilung und Rettung. Und er macht alles neu. Er vergibt uns alle unsere Schuld. Ja, jetzt sind wir vielleicht traurig in mancherlei Anfechtung, wie Jakobus es schreibt. Vielleicht haben wir viele Beschwerden, Leiden, Kämpfe, Schwierigkeiten, Nöte. Aber bei Jesus ist Rettung. Bei Jesus ist Leben. Bei Jesus ist Heilung. Frieden, Ruhe. Jesus zeigte damals, dass sein Wort wahrhaftig ist. Und sein Wort ist auch heute noch wahr. Er hat sich nicht geändert. Er hat nichts von all dem, was er gesagt hat, geändert. Jesus ist immer noch und wird es in Ewigkeit sein, unser Retter und unser Erlöser, unser Heiler, unser Gott, unser Herr. Und was bleibt uns da noch übrig, als ihn zu anbeten und ihm zu danken und ihn zu loben und uns darüber zu freuen, wie gewaltig und herrlich der Herr ist? Eine Sache bleibt uns noch übrig und das ist der letzte Punkt von heute, denn wir haben einen Vers noch nicht betrachtet. Das ist sozusagen die dritte unausgesprochene Hälfte. Das ist der Vers 26, wo es steht: Und die Kunde hiervon verbreitete sich in jener ganzen Gegend. Lasst auch uns diese Nachricht in die ganze Gegend hinaustragen. Graz ist groß, Österreich größer. Viele Leute, die es noch nicht kennen, die es noch nicht wissen. Viele Menschen, die diese gute Botschaft noch hören müssen. Wir haben nichts zu verlieren. Wir haben in Jesus alles, was wir brauchen und noch viel mehr, als wir uns jemals erträumen könnten. Das heißt, geht raus mit mir. Und ich weiß, es ist nicht immer einfach, aber Jesus ist da. Und die anderen, die draußen sind und Jesus noch nicht kennen, die haben unendlich viel zu gewinnen. Vielleicht hast du die Predigt jetzt gehört, zu Hause, vielleicht auch hier drin, ich weiß es nicht, und denkst dir, ich habe dieses ewige Leben noch nicht und ich will es haben. Ich habe diese Heilung noch nicht und ich möchte sie haben. Ich möchte auch ein neues Kleid sein und nicht nur ein Flicken. Ich möchte ein neuer Schlauch sein für den neuen Wein. Dann geh zu Jesus, geh zu ihm im Gebet, bekenne deine Schuld, bitte ihn um Vergebung. Er rettet und er hat immer noch dieselbe Macht. Komm zu ihm, er will dich retten. Und für uns, die wir schon glauben, möchte ich das als Anliegen nutzen, dass wir neu darüber nachdenken, was er eigentlich getan hat und wie er uns gerettet hat, dass wir in Lobpreis und Dank ausbrechen. Egal wie laut und egal wie oft, damit wir Gott preisen für das, was er getan hat. Wir werden jetzt mit einer Gebetsgemeinschaft weitermachen und die Musik der Tommy und Angie und Uli und Max werden das dann in einem Lied beenden. Gesegneten Sonntag von meiner Seite.